Fever Pitch, der Fußball-Podcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast. Ja, wir sind zurück nach den beiden ersten Spielen der deutschen Mannschaft bei der EM, die ja siegreich absolviert wurden und die wirklich Hoffnung machen auf das hoffentlich endlich mal wieder positive Abschneiden einer deutschen Mannschaft bei einem großen Turnier. Seit 2016 gab es ja kein so wirkliches Weitkommen für eine deutsche Mannschaft. Schland ist angezündet, schreibt der SID. Die EM-Euphorie ist also groß und auch der Kicker hat schon ein Feuer der Begeisterung in Deutschland entdeckt. Die Fans, die singen bereits von der Reise nach Berlin. Ja, und Julian Nagelsmann, der arbeitet dran.
Fans dürfen von allem träumen. Unser Job ist es, sie weiter träumen zu lassen.
Ja, wir träumen. Pitt guckt jetzt auch gerade ein bisschen verträumt. Wahrscheinlich war ihm die Anmoderation von mir ein bisschen zu lang. Wovon träumst du, Pitt?
Dass du schnell auf den Punkt kommst. Davon träume ich und ich weiß, dass dieser Traum wird sich nicht erfüllen. Zumindest wird der Traum von dem EM-Sieg sich wahrscheinlich eher erfüllen lassen als du mit einer kurzen Moderation. Aber das ist ja, sag mal, nur ein Nebengeräusch, ja. Also ich war ja im Stadion, ich war in Stuttgart, war auch begeistert. 2-0, zwei Siege in Folge, 7-1 Tore. 6 verschiedene Torschützen, wenn ich richtig durchgezählt habe. Ein überragender Gündogan, alles ist super. Und trotzdem dürfen wir nicht vergessen, ein bisschen hat Deutschland gewackelt. Wenn die deutsche Mannschaft plötzlich hinten gelegen hätte, hätten wir uns nicht beschweren können. Es ist alles gut gegangen und vielleicht ist das der Unterschied. Aber Nagelsmann hat selbst gesagt, im November hätte die Mannschaft das Spiel vielleicht nicht zwingend gewonnen. Und deswegen kann man daran erkennen, ein Reifeprozess der deutschen Mannschaft mit einem überragenden Gündogan, ich habe es erwähnt, aber einem überragenden Toni Kroos. Und wenn wir beim Wort Toni sind, dann sind wir, glaube ich, schon beim richtigen Begriff, was wir hier heute veranstalten wollen.
Definitiv, denn unser Gast, der heißt Toni und ihr kennt ihn mit Sicherheit alle von Sky. Toni Tomic, hallo Toni.
Ich grüße euch, hallo.
Wir haben dich gerade, Toni. Siehst du, so geht das immer, weißt du, ich muss ja, wenn ich zu Wort komme, Toni, muss ich immer ganz viel reden, weil das ist der seltene Fall, dass ich zu Wort komme, wenn Malte Asmus hier die Moderation macht. Und jetzt musstest du noch länger warten. Tut mir leid, ich muss mich im Namen von FIFA Pitch bei dir ausdrücklich entschuldigen.
Alles gut, alles gut. Ich versuche auf den Punkt zu kommen, damit du ein bisschen mehr redest.
Achso, er hat neulich, als wir Alex Schlüter zu Gast haben, hat er mich nicht zu Wort kommen lassen. Deshalb räche ich mich gerade ein bisschen und guck mal, wer heute dann den meisten Redeanteil hat. Aber alles gut, eigentlich soll bei uns ja vor allen Dingen auch der Gast reden. Du machst gerade Urlaub und wirst aber doch sicherlich als Fußballkommentator fußballerisch momentan gar nicht abschalten können.
Nee, natürlich nicht. So ein Großturnier nimmt dich natürlich ein, egal wo du bist. Ich sehe natürlich nicht alle Spiele, weil ich jetzt auch ein bisschen Zeit off haben möchte. Es war jetzt ziemlich stressig, auch gegen Ende der Saison, auch nochmal jetzt kurz vor dem Turnier. Aber glücklicherweise bin ich quasi mit dem Turnierstart in den Urlaub reingerutscht und kann mir das alles in Ruhe und entspannt dann anschauen, ohne dass ich jetzt kommentieren muss, ohne dass ich moderieren muss. Aber ich gebe gerne meinen Senf dazu.
Schaffst du es denn noch als Fußballfan ein Fußballspiel zu gucken? Oder ist man schon so verwurzelt mit seinem Beruf, dass man irgendwie immer analytisch denkt? So geht es mir zumindest manchmal.
Das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe mir neulich nämlich die Frage gestellt, ich mag ja selbst auch ein paar Clubs, mit denen ich groß geworden bin. Und wenn du in die Nationalmannschaft schaust, dann bist du natürlich mit dem Herzen dabei, aber du schaust immer, okay, wer spielt wo, wie spielt wer, was könnte man besser machen, was fällt auf. Und daher ist dieser journalistische, dieser analytische Blick nie weg. Ich würde mir wünschen, nochmal sozusagen zurückzukehren ins innere Kind und zu sagen, wow, einfach ein Fußballspiel, Deutschland gegen Ungarn zum Beispiel, we call it a Klassiker und dann ab die wilde Fahrt.
Hast du ein Nationaltrikot? Hast du dir eins gekauft vor diesem Turnier?
Ich habe mir jetzt kein aktuelles gekauft. Ich habe ein schwarzes von früher und ein weißes.
Welches Design? Aus welchem Jahr?
Das schwarze war nach 2004, also kurz vor der WM 2006. Und das weiße war dieses klassische, ich glaube rund um 2010.
Genau. Das Schwarze kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ich war damals Sportbild-Chefredakteur und wir bekamen das exklusiv, das Foto von dem schwarzen Trikot. Und Adidas war sehr stolz darauf, ein schwarzes Trikot. Und wir haben es auch auf der Seite 1 gezeigt bei Sportbild, aber haben uns furchtbar darüber aufgeregt, dass das Trikot schwarz ist. Und zwar nicht wegen der Farbe, sondern, weißt du warum? Weil wir Rückmeldungen bekamen von den Fußballfans, sie können sich kein Autogramm auf dem schwarzen Trikot holen. Das hatte kein Designer bedacht, dass du natürlich mit einem schwarzen oder einem blauen Edding dir ein Autogramm holen willst. Und das geht bei einem schwarzen Trikot nicht. Das war also schick, aber ging völlig am Publikum vorbei. Und danach, glaube ich, hat es nie wieder ein schwarzes Trikot gegeben.
Aber wenn ich mal ganz kurz einhaken darf, wenn wir bei der Farbe der Trikots sind. Ich bin ja so ein bisschen Nostalgiker. Ich bin jetzt auch ein bisschen alte Schule, muss man sagen. Und bin natürlich auch immer mit diesem deutschen grünen Auswärtstrikot groß geworden. Ne? Weiß gar nicht, wie steht ihr zu den verschiedenen Farben, die jetzt ausprobiert wurden?
Also ziemlich eindeutig. Ich bin auch Nostalgiker. Und wenn ich dran denke an das grüne Trikot, das du erwähnst, WM-Finale Mexiko, glaube ich, war das grüne Trikot,
genau.
Auch das leuchtende. Ja, dann werden sofort Erinnerungen wach. Aber ich muss sagen, das neue Trikot, ich war zuerst skeptisch, als ich die Farbe hörte. Pink, lila, ich weiß gar nicht, wie man sagt, ja. War ich skeptisch. Sag ich, ein bisschen Tradition dürfen wir ja immer noch pflegen. Und dann habe ich das Trikot gesehen. Und vor allem, ich habe es live im Stadion gesehen, bei irgendeinem Testspiel. Und ich war schwer begeistert. Ganz ehrlich, ich finde es sogar schöner als das aktuelle weiße Trikot, das wir haben. Und gestern im Stuttgarter Stadion, die Ungarn haben ja weiß gespielt. Ich fand es richtig schick. Und ich sehe, wie gut es bei den Leuten ankommt. Und da habe ich auch gemerkt, ja, ich bin genauso wie du, so ein Fußballromantiker, pflege diese Tradition, man wird ja damit groß, wir sind ja in einem Alter, wo man auch ein bisschen zurückschauen kann, aber man sollte auch offen sein für das Neue und das Neue hat mich wirklich überzeugt. Was anderes fand ich noch bemerkenswert, Malte, rede ich jetzt zu lang, du musst mir das,
nein, das, gut, das
sofort
mal,
sagen. Ne?
Ja? Mit dem Grün und mit dem Pink bin ich absolut deiner Meinung, hätte ich genauso gesagt.
So, ich habe gestern schon etwas anderes beobachtet und das ist echt ein Schlag für Adidas. Ich war überrascht, wie viele Leute mit dem Check24-Trikot rumlaufen. Die haben ja 5 Millionen abgesetzt. Sie haben mit Puma einen Deal gemacht. Also ne, hat ja vielleicht jeder in der Werbung mitbekommen im Fernsehen, dass mit Check24, wenn du im Tippspiel teilnimmst, bekommst du ein Trikot. Mein Sohn hat auch mitgemacht tatsächlich. Und super Qualität, dieses Trikot. Und das war so präsent, Check24 ohne ein offizieller EM- oder DFB-Sponsor zu sein. Da ist denen wirklich der Marketing Erfolg des Jahres passiert, weil die Leute lieben dieses Trikot, weil es erstens auch tatsächlich schöner aussieht als das Adidas-Trikot in weiß, ich betone in weiß. Ja, vorne steht Check24 drauf, Werbung, wir machen ja jetzt auch hier ein bisschen Schleichwerbung, aber zeigt ja nur, dass die Marketingleute einen echten Erfolg haben, sodass wir jetzt in unserem Millionen-Podcast FIFA Pitch auch darüber erzählen. Ja. Das war sehr präsent und auf allen Fanfesten sieht man Check24, 5 Millionen Trikots, ich glaube nicht, dass Adidas 5 Millionen von dem weißen Trikot verkauft hat.
Die Idee hättest du mal haben müssen mit FIFA Pitch drauf. Orange Trikots mit FIFA.
Stell dir mal vor, bei mir hat es ja nur gereicht, ich habe eine Mädchenmannschaft in der Eifel tatsächlich als Trikotsponsor gefördert, also eine U-Mannschaft und bin mächtig stolz darauf und da reichen mir auch die 500 Zuschauer, die während einer Saison dieses Trikot vielleicht einmal gesehen haben und wir gar nicht wissen, was FIFA Pitch überhaupt ist. Ja, das ist für mein Karma viel besser, als wenn ich so eine Check24-Idee gehabt hätte.
So soll es doch auch sein. Toni, bist du denn mit dem, was du bisher von der EM gesehen hast, zufrieden? Ist das in etwa das, was du dir erwartet oder, wenn wir im Bild vom Anfang sind, erträumt hast?
Ich muss sagen, dass ich positiv überrascht bin über die Anzahl der Tore, über die Art und Weise, wie die Mannschaften offensiv agieren. Wir haben ja, glaube ich, einen Torrekord mittlerweile nach dem ersten Spieltag oder knapp über dem ersten Spieltag aufgestellt, was Gesamttore in den Spielen angeht. Ich finde es gut, dass wenig Unentschieden dabei sind. Das heißt also, die Mannschaften spielen auf Sieg auch. Und irgendwo ist es auch nachvollziehbar, wenn du auf Sieg spielst, wenn du zwei Siege einfährst, dann bist du, oder zumindest ein Sieg, bist du wahrscheinlich schon im Achtelfinale. Das bringt das System mit. Ich finde es interessant, wie verschiedene Mannschaften spielen. Der Kicker hat ja, glaube ich, gesagt, der Trend geht zur Dreierkette. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht, denn die großen Mannschaften spielen durchaus auch klassisch noch Viererkette, spielen es auch erfolgreich. Jeder hat so sein Ding so ein bisschen letztlich abzuarbeiten. Die Franzosen und die Engländer sind ein bisschen schwieriger reingekommen als Großfavoriten. Aber das ist auch okay. Ich glaube, die Mannschaften waren oder die Gegner waren dementsprechend auch stark. Bei Deutschland ist es natürlich perfekt gelaufen. Du hast gegen die schwachen Schotten gespielt, hast erstmal einen rausgehauen. So langsam steigert sich das Niveau, kommt Ungarn, dann kommt die Schweiz. Das ist wahrscheinlich auch dann der schwierigste Gegner in dieser Gruppe. Und dann kommt wahrscheinlich nochmal ein schwierigerer Gegner. Insofern letztendlich alles super. Ich glaube, über die Gastgeberorte brauchen wir uns nicht unterhalten. Wir haben ja eine tolle Erfahrung gemacht mit der WM 2006. Ein paar Orte sind weggefallen, wie Nürnberg oder Kaiserslautern, aber trotzdem, die Stimmung ist ja wirklich egal, wo man hinschaut, auf dem Siedepunkt. Und gerade wenn ich mir die deutschen Spiele gestern in den Fanzones ansehe, so muss es sein. Das ist toll. Also selbst die Leute, die jetzt aus dem Ausland nach Deutschland kommen, sind so viele Albaner da, sind so viele, wer auch immer, ne? Also Schotten in München, die sind ja, das war ja ein grandioses Bild. Und das ist für mich Großturnier, so wie ich es gerne sehe und habe.
Also für die Statistiker, um die glücklich zu machen, es sind genau 34 Tore in 12 Spielen, damit ein Schnitt von 2,83. Im Schnitt kamen zu den Fußballspielen 54.500 Zuschauer. Und was noch so gar nicht diskutiert worden ist in der Öffentlichkeit, die Hälfte aller deutschen EM-Stadien gehören Zweitliga-Clubs.
Ist euch das auch fünf davon, ne?
Stimmt. Wenn man die Kölner noch mit dazu nimmt, ab dem 1. Juli dann ganz offiziell 5 Zweitliga-Clubs. Aber das gibt der Stimmung überhaupt keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil. Wahrscheinlich hungern die Zweitligastädte nach erstklassigem Fußball. Ich habe das Gefühl, in jedem Spiel kann etwas passieren. Also, wenn ich mir allein das Spiel angucke, Türkei gegen Georgien. Ja klar, die Stimmung im Westfalenstadion, will ich jetzt mal sagen, und nicht Signal Iduna Park, ja. Grandios, die gelbe Wand, plötzlich rot. Die werden jetzt noch ein zweites Spiel dort bestreiten. Das sind doch Bilder, die vergisst man nicht. Das Heiligengeistfeld in Hamburg, voll mit deutschen Fans, die jubeln. Ich will von den Oranien noch gar nicht sprechen am Sonntag, als sie gegen Polen gespielt haben, ja. Das sind doch Bilder für die Ewigkeit. Da ist eine gute Kombination aus das, was man im Fernsehen sieht und das, was man selbst dann erlebt auf dem Weg zum Stadion. Und dann spielt die deutsche Mannschaft auch noch einen ordentlichen Fußball. Das sind doch eine wunderbare Kombination.
Nur das Wetter ist nicht ganz so gut wie 2006, aber wir wollen jetzt ja auch nicht von irgendwelchen neuen Sommermärchen sprechen. Das ist ja alles dann irgendwie auch ein bisschen anders. Aber der Fußball ist toll und dann lass uns doch einfach mal auf das Spiel der deutschen Mannschaft gucken.
Das Thema des Tages.
Erstmals seit der EM 2012 ist die deutsche Mannschaft also wieder mit zwei Siegen hintereinander in ein großes Turnier gestartet. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Wobei sich dieses 2:0 gegen Ungarn ja schon ein bisschen abhebt vom kuriosen 5:1 zum Auftakt. Du hast das eben auch schon gesagt, das war ein bisschen eine Leistung, die sie abrufen musste, wo sie sich ein bisschen steigern musste im Vergleich zum ersten Spiel. Und das hat auch hinterher der Matchwinner nochmal zum Ausdruck gebracht, Ilkay Gündoğan. Wir hören mal rein.
Das war ein Spiel, was nicht perfekt war von uns, aber was man während eines Turniers auch braucht, um schwierige Phasen zu überstehen, damit man auch einfach für die nächsten Spiele gewappnet ist und weiß, dass es kein Selbstläufer ist.
Wie war das aus deiner Sicht, Toni? Genau die richtige Dosis zwischen Mutmacher und vielleicht auch so ein bisschen Euphoriebremse zur richtigen Zeit?
Ich bin überhaupt gar nicht geblendet worden von diesem 5:1. Für mich war erschreckend zu sehen, wie sich Schottland präsentiert hat. Und dann hat wirklich auch alles gestimmt. In der ersten Hälfte gegen Schottland waren von 4 Torschüssen waren 3 drin. Es ist also besser, kannst du in ein Turnier und generell auch in ein Spiel gar nicht reingehen. Ich habe immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, diese Gefahr des zweiten Spiels. Wir hatten ja schon diverse Spiele, die zweiten Spiele in einem Turnier, also sprich Ghana bei der WM 2014, glaube ich Kroatien 2008 bei der EM oder Serbien 2010 bei der WM, die in die Hose gegangen sind. Und da ist natürlich dann auf der einen Seite hast du die Euphorie, ne? Und ist auch gut, du startest mit dem 5:1 und hast dieses Selbstvertrauen. Aber die Frage ist, kannst du denn überhaupt dieses Spiel gegen einen anderen Gegner, der anders agieren wird, dann wieder aufs Feld bringen? Und was mir imponiert hat bei der deutschen Mannschaft, dass die so ein paar, gut, diese erste Minute, klar, kann es natürlich sein, dass dieses Ding dann reingeht, dann läufst du früh im Rückstand hinterher, dann kommen wieder die alten Zweifel vielleicht auf. Aber es passt momentan auch und das passt dann auch irgendwo ins Bild, wenn man Julian Nagelsmann sagen hört, dieses Spiel wäre wahrscheinlich im November verloren gegangen. Da wäre wahrscheinlich diese erste Minute dann mit einem Rückstand begonnen oder hätte man nach der ersten Minute mit einem Rückstand begonnen. Aber was mir enorm imponiert hat, ist diese Struktur, die deutsche Mannschaft mittlerweile unter Julian Nagelsmann herbringt. Sie spielen ein variables Positionsspiel. Sie bleiben dran, gerade die zweiten Bälle, also dieses Umschaltmoment von Ballverlust auf Gegenpressing. Das funktioniert vorzüglich. Die Positionierung vorne im letzten Drittel ist gut. Die Jungs sind unterwegs. Die haben eine gewisse Spielfreude. Und auch wirklich erfreulich für mich, Ilkay Gündoğan, der wurde so viel kritisiert vor dieser EM. Und jetzt steht er da als bester Scorer des Turniers, hat 3 Vorlagen und 1 Tor selbst gemacht. Hat 2 überragende Spiele absolviert, wie ich finde. Das ist genau seine Position, genau das, was ihn stark gemacht hat bei Manchester City in der vergangenen Saison, diese Lücken zu suchen hinter dem Stürmer, der ja auch so ein bisschen variabel ist und kein klassischer, dieser richtige Neuner, sondern eher so ein falscher Neuner. Und letztlich ist natürlich dann alles dazugekommen. Du kriegst auch den Ausgleich nicht mit dem vermeintlichen Abseitstor, bleibst dran in der zweiten Hälfte, kannst auch noch mal ein paar Jungs bringen. Insofern, also es sah sehr sachlich, fachlich aus in der zweiten Hälfte, aber wenn man den Gesamteindruck über 90 Minuten hernimmt, war es absolut verdient und auch in der Höhe verdient, finde ich.
Also das nächste Spiel, das letzte Vorrundenspiel ist ja am Sonntag gegen die Schweiz. Und ich finde, da steht Deutschland und insbesondere Bundestrainer Nagelsmann vor einer Weggabelung. Du kannst jetzt sagen, wir setzen alles daran, um Gruppenerste zu werden. Also wir spielen mit voller Kapelle, die bisher erfolgreich war. Er hat ja die Mannschaftsaufstellung zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel nicht geändert. Oder du sagst, nein, wir haben ja ein paar Spieler, die sind gelb verwarnt. Die schonen wir mal, damit sie nicht fürs Achtelfinale ausfallen. Und außerdem sollen die Ersatzspieler auch ihre Spielzeit bekommen, damit die bei Laune bleiben. Läufst aber vielleicht Gefahr, dass du dann blödes 1-2 kriegst und dann doch nicht Gruppenerster wirst, ja. Und das könnte ja auch die Stimmung im Land ein bisschen dämpfen. Also man ist da wirklich hin und her gerissen, was das Richtige ist. Für beide Seiten sehe ich gute Argumente. Wie seht ihr das, Toni? Was ist deine Meinung dazu?
Ich bin normalerweise ein Verfechter und Julian Nagelsmann hat ja gezeigt, weil er gerade eben diese Struktur geformt hat in der Nationalmannschaft, dass er jemand ist, der auf Konstanz setzt. Also sprich, keine großen Wechsel, gerade auch hinsichtlich des Turniers, einfach eine Achse einzuspielen oder fixe Positionen auch zu haben. Klar, wenn sich einer verletzt, dann kann mal einer nachgeschoben werden. Aber so wie Deutschland jetzt spielt, das ist schon etwas, was das Ziel war, damit ins Turnier zu starten. Und ich finde, ich kann mir gut vorstellen, dass er das Spiel genauso beginnen wird. Und ich würde das auch machen, ehrlich gesagt, weil ich finde, es ist auch deine Pflicht, in dieser Gruppe Erster zu werden. Groß zu gamblen macht keinen Sinn. Selbst wenn du jetzt, du läufst vielleicht Gefahr, mit Andrich oder mit Tah dann jemanden zu verlieren. Aber die Jungs sind auch intelligent genug, das dann auch sozusagen herzuspielen, dass sie es vielleicht dann nicht unbedingt drauf ankommen lassen auf eine zweite gelbe Karte. Und dann würde ich schauen, je nach Spielverlauf, so wie es gestern war, dann peu à peu nachzulegen. Und dann aber früher nachzulegen, ne?
Definitiv früher nachzulegen, damit eben auch dann vielleicht noch ein bisschen Schonung dabei ist, damit der ein oder andere dann auch noch ein bisschen mehr vielleicht sich einbinden kann und eben auch dieses Zusammenspiel dann auch mit den Ersatzspielern oder denen, die reinkommen, dann noch ein bisschen besser wird. Das ist auch was die Spieler ja auch zum Beispiel Kai Gündogan gesagt hat gestern auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass vor allen Dingen ja die Mannschaft auch davon profitiert, dass sie eine Verbindung auf dem Platz aufgebaut haben. Er und Toni Kroos zum Beispiel. Wir können in den Ton gerne mal reinhören, weil er da nämlich auch erklärt, warum das mit Toni Kroos plötzlich zusammen ganz gut funktioniert, obwohl ja viele Experten vorher auch gesagt haben, die beiden zusammen muss nicht unbedingt funktionieren.
Aber das können sehr, sehr gut ergänzen. Vielleicht wäre es nebeneinander so ein bisschen der Fall, dass wir oft das Gleiche machen oder denken würden. Jetzt, wo wir so ein bisschen versetzt zueinander spielen, können wir, glaube ich, uns noch besser ergänzen. Das Gute ist auch irgendwo, gerade mit Toni jetzt auch, dass wir, glaube ich, beide, wenn wir uns anschauen auf dem Platz, selbst für eine Millisekunde, dass wir auch wissen, was der andere gerade denkt oder was er auch vorhat in der nächsten Aktion. Und ich glaube, so eine Verbindung ist auf dem Platz unfassbar wichtig. Und je mehr man es schafft, mit seinen Kollegen diese Verbindung herzustellen, desto besser wird man auch spielen.
Und das setzt ja dann voraus, dass man auch zusammenspielt, Pitt.
Ja, sofort heiraten, würde ich sagen. Ne? Also wenn eine Millisekunde reicht, dass der andere weiß, was man denkt, das ist ja das, was sich jeder für seine Beziehung dann wünscht, ja. Also fantastisch, ja. Ich habe mir heute die Mühe tatsächlich mal gemacht, mir, und der Toni hat es ja eben schon angedeutet, mir nochmal die Geschichte Gündogan und die Nationalmannschaft anzugucken. Ich glaube, es gibt ja zwei Gündogans. Es gibt den Club Gündogan. Ich glaube, da sind wir begeistert. Champions League-Sieger, Meister mit Manchester City, Meister und Pokalsieger mit Borussia Dortmund, jetzt Dreh- und Angelpunkt beim FC Barcelona. Und es gibt den DFB Gündogan, der ja 75 Länderspiele hatte vor der EM. Also ich war schon ganz erstaunt, dass es 75 sind, aber er hat im Oktober 2011 sein erstes Länderspiel gemacht. Ist doch Wahnsinn, 13 Jahre. Und ich kann mich an kein einziges erinnern, wo ich sage, da war er der beste und überragende Mann auf dem Platz. Das ist doch erstaunlich. Also vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber ich habe die Statistik nochmal komplett durchgeguckt. Mir fehlt keines an, vielleicht so ein bisschen das Japan-Spiel, wo der Bruch reinkam, als er ausgewechselt worden ist, ja, aber auch das ja nicht überragend. Und jetzt scheint er wie umgewandelt zu sein. Er ist ein Kapitän, wie man es sich wünscht. Er führt die Mannschaft. Er schafft eine Bindung zwischen Toni Kroos, also der Hintermannschaft, und dem Sturm. Er war an 5 der 7 Tore in diesem Turnier beteiligt. Nicht bei allen direkt, aber zumindest indirekt. Er hat 2 Tore vorbereitet, 1 jetzt selbst gemacht. Das sind überragende Werte. Und ich glaube, er ist jetzt endlich da angekommen, wo man sich gewünscht hat. Und das Foto mit Erdogan, wir erinnern uns, vor 6 Jahren, vor der WM 2018, ist ihm komplett verziehen. Das war ja seine schwerste Zeit in der Nationalmannschaft, also so angefeindet worden ist, ja. Und ich glaube, wir können wirklich stolz sein, auf so einen Kapitän zu haben, wo das Fußballerische zählt, das Menschliche zählt und eben nicht, ob seine Familie mal irgendwo hergekommen ist. Und er ist ein richtig guter Kapitän. So, das ist so, was ich so für mich dann, nachdem ich mir das alles angeguckt habe, so zurechtgezogen habe. Ne?
Ja, und vor allem, es ist ein ganz feiner Kerl und vor allem, es ist ein sehr, sehr intelligenter Kerl. Ich habe ja viel mit der Premier League zu tun und lese natürlich auch sehr viel und weiß, dass Pep Guardiola in der Zeit, als er war jetzt wirklich lange da, war ja sein erster Einkauf 2016, als er kam, dass er über ihn gesagt hat, er hat ihn ja in Lobeshymnen wirklich über ihn ausgegossen und hat gerade von seiner Spielintelligenz geschwärmt und er hat für ihn ja wirklich auch einen Platz gefunden, in der er aufgeblüht ist und in dem er aufgeblüht ist. Aber das Entscheidende für mich ist, glaube ich, dass er in der DFB-Elf immer auf einer gewissen falschen Position gespielt hat. Und diese Position jetzt hinter der Sturmspitze oder nenne es beim 4-3-3 einer der beiden flüssigen Achter, die dann auch immer wieder, und das ist genau das, was seine Spielintelligenz dann unterstreicht, Räume erkennt und immer wieder Strafraumpräsenz hat. Und das ist enorm wichtig, jemanden vor allem, sei es jetzt ein Flügelspieler oder einen offensiven Mittelfeldspieler, im Strafraum neben dem Neuner zu haben. Denn es gibt auch viele Mannschaften, die einfach diese Power dann einfach nicht reinbekommen in den Strafraum. Da ist alleine irgendwo der Neuner, dann spielen sie um den Strafraum herum. So hast du jemanden, der einfach unheimlich wichtig Räume erkennt. Und es ist heute im heutigen Fußball enorm wichtig, dass du dich zwischen den Linien und dass du vor allem in den Räumen gut bewegst und dass du schnelle Entscheidungen triffst. Der Fußball ist ohnehin schneller geworden und Ilkay Gündoğan hat es ohnehin praktiziert, nicht nur praktiziert, sondern perfektioniert bei Manchester City. Und insofern finde ich echt wirklich, dass er jetzt so ein bisschen nach Hause gekommen ist.
Er hat gestern ausdrücklich gesagt, dass er einen Trainer hat, der ihm vertraut, zu dem er selbst auch Vertrauen hat. Also wirklich großes Lob an Julian Nagelsmann. Ja. Ich als Journalist denke natürlich dann sofort im Umkehrschluss. Das heißt, da war nicht so viel Vertrauen zu den Nagelsmann-Vorgängern Hansi Flick und Joachim Löw. Kann es sein, dass erst Nagelsmann Ilkay Gündoğan richtig verstanden hat als Fußballspieler, welchen Wert er für die Mannschaft auch bedeutet?
Kann ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube, dass Hansi Flick, dadurch, dass er so ein bisschen Bayern gefärbt war, natürlich auch ein bisschen mehr auf diese Bayern-Achse geschaut hat und denen vielleicht auch ein bisschen mehr, ich sag mal, Verantwortung übergeben hat. Und dann war Gündoğan, der ja dann bei Manchester City eher so ein, ja, ich will nicht sagen, der nebenher lief, aber trotzdem bist du dann schon so ein bisschen alleine. Du kommst, ne? Du kommst von Manchester City als Einzelner zur Nationalmannschaft, da hast du natürlich so gewisse Blockbildungen und Clans und du merkst, okay, der Trainer steht eher dann auf die anderen Spieler oder bevorzugt auch einfach andere Spieler und du bist jetzt in der Hierarchie vielleicht nicht unbedingt oben und es ist halt unheimlich wichtig für einen Spieler, dieses Vertrauen des Trainers zu spüren und spätestens mit der Übergabe der Binde ist es Gündoğan dann sozusagen zu dem geworden, was du gesagt hast, ne? Der DFB-Gündoğan.
Aber das muss man zur Ehrenrettung sagen von Hansi Flick. Es war Hansi Flick, der ihn zum Kapitän gemacht hat.
In einer Zeit, in der es keine Auswege mehr gab, glaube ich.
Das stimmt. Du meinst, das war so ein letzter Verzweiflungsstart. Ja, das kann natürlich sein. Das war ja schon nach der verkorksten Weltmeisterschaft. Da hast du natürlich recht, ja.
Aber wenn das ein Verdienst von Julian Nagelsmann ist, wie steht es denn aus deiner Sicht in Sachen Teamgeist um den Verdienst von Julian Nagelsmann? Man hört jetzt ja immer, vielleicht kann Peters auch beantworten, der ist ja direkt dran an der Mannschaft. Man hört ja auf Pressekonferenzen sowieso bei großen Turnieren immer, Stimmung ist super, alles toll. Hinterher haben wir dann oft schon erfahren, nee, so geil war die Stimmung dann auch nicht. Da gab es dann doch das ein oder andere Problem. In Katar war das ja auch nicht alles eitel Sonnenschein. Das wissen wir ja spätestens dann seit der eben auch schon angesprochenen Doku, wo es dann eben auch mit Graugänsen was gab. Aber Wie ist es aktuell, Pitt? Wie siehst du es? Lebt die Mannschaft diesen Teamgeist tatsächlich? Also auf dem Platz definitiv.
Als ich ins EM-Quartier kam und das hörte von der guten Stimmung, habe ich genau denselben Gedanken wie du gehabt. Ja, das haben wir schon oft gehört und am Ende hat es sich anders rausgestellt. Zwei Sachen haben mich zum Nachdenken gebracht, beziehungsweise zum Umdenken. Ich glaube, dass die Stimmung wirklich gut ist. Das eine ist, Julian Nagelsmann hat seine Hausaufgaben gemacht. Er hat ja intensive Gespräche im Netz geführt über das Rollenverständnis von jedem einzelnen Spieler. Das heißt konkret, wenn Thomas Müller dort im Kader ist, dann weiß er, hoppla, ich bin nicht Stammspieler, ich weiß, ich werde eingewechselt und muss dann für Tamtam sorgen. Damit ist auch keine Enttäuschung da, wenn er eben mal so wie beim Ungarn-Spiel nicht eingewechselt wird, sondern nur beim München-Spiel. Und das, wenn so ein Chris Führig stattdessen dann reinkommt, er sagt, ja, ich bin jetzt eingewechselt, weil das Stuttgarter Publikum sich freut, wenn ich hier mit Dennis Undaf ein bisschen rumlaufe, ja. Damit kann er nicht sofort ableiten, oh, beim nächsten Spiel kann ich aber wieder vom Anfang an. Das heißt, dieses Erwartungsmanagement von Julian Nagelsmann hat beim bestehenden Kader sehr gut funktioniert und hat auch dazu geführt, dass wenn vielleicht der ein oder andere Nationalspieler, Stichwort Mats Hummels, nicht dabei ist, weil es nicht nur auf das Sportliche ankommt. Zweite Sache, die ich erzählen will, was ich jetzt über Nacht dann gehört habe, Sandro Wagner. Sandro Wagner hat seine Erfahrungen in China gemacht, dass es so eine Grüppchenbildung gab im Kader. Da gab es die Europäer und die Chinesen und die wurden beim Essen an so eigenen Tischen gesetzt. Und bei der Nationalmannschaft hier gibt es eine große Tafel, wo alle an einem Tisch sitzen. Und es wird wohl, wie ich gehört habe, wenn es stimmt, auch ausgelost, wer wo wie sitzt, damit es eben keine Grüppchenbildung gibt. Das heißt, allein dieses Symbolbild, stellen wir uns das noch einfach vor, alle sitzen an einer langen Tafel. Wie viel stärker das Wir-Gefühl ist, als wenn es an dem einen Tisch ist, du zusammensitzt mit ein paar Leuten und nicht weißt, wie gerade an dem anderen Tisch womöglich sogar über dich gesprochen wird und es dann so Verdachtsmomente entstehen, die keiner will, aber sind ja alles Menschen, die dann trotzdem sind. An einer großen Tafel ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Wir-Gefühl gestärkt wird, wesentlich größer. Und als ich das gehört habe, habe ich gesagt, okay, das überzeugt mich. Wer sowas macht, will auch ein Wir-Gefühl haben. Dass, wenn jetzt mal so ein Spiel verloren geht, dann alles wieder kippen kann. Das kennen wir. Als Trainer kannst du aber nur die Voraussetzungen rein nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung machen, dass du Voraussetzungen schaffst, dass es halt besser läuft. Ja. Am Ende, Adi Preisler, wir kennen ihn, erzählt es auf dem Platz. Aber ich finde, nach zwei Siegen wird das von diesen äußeren Bedingungen und Sitzordnung und so alles nur noch verstärkt. Und ich finde das erstmal so großartig. Also in dieser Villa sollen auch die Torhüter zusammen wohnen. Das heißt, wir reden gerne von der Stegen gegen Neuer, aber wir sind unter einem Dach. Das heißt, man kann die Sachen, die man klären will, auch sehr schnell von Bettkante zu Bettkante klären. Das ist eben was anderes, als wenn du irgendwo dich versteckst und deine Leute auf deine Seite ziehst. Und ich glaube, da ist das Quartier hier also wirklich erstens gut ausgesucht und zweitens auch gut gestaltet.
Ja, und das ist ja eine Mannschaft entstanden, Toni, mit der sich jetzt auch der Fan endlich mal wieder identifiziert. Ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst. Für mich ist es auch so ein Eindruck, dass im Vergleich zu anderen Jahren die Mannschaft tatsächlich mehr wieder als Fußballteam wahrgenommen wird und nicht mehr so als Marketingprodukt.
Oder als Politikabteilung. Ja, ne?
Oder so. Das.
Ja, gut, aber das ist, glaube ich, dann auch vom DFB eher auch dosiert behandelt worden. Wir wissen natürlich selbst, wie das DFB-Team unter Oliver Bierhoff noch so als Marketingprodukt auch überall in allen Ecken und Enden vermarktet wurde, so dass man sich gar nicht mehr auf rein Sportliche, was Pitt gesagt hat, auf den Platz konzentrieren konnte und durfte. Letztendlich finde ich, da ist wichtig, dann eine gute Balance zu finden, aber wichtig ist erstmal, und das, was Pitt auch gesagt hat, und da bin ich auch absolut deiner Meinung, Europameister wird nur die Mannschaft, die den besten Teamgeist hat. Und eine richtige Mannschaft wird dann irgendwann mal auch einen Individualisten herauskristallisieren. Und die deutsche Mannschaft hat enorm viele gute Individualisten. Ich war zum Beispiel neulich von einem, was jetzt vielleicht auch gar nicht so überraschend war, aber von einem Fakt wurde ich überrascht, dass von den 10 Spielern in der Gruppe A, die den größten Marktwert haben, sind 7 Deutsche dabei. Unter den ersten 6 sind 5 Deutsche dabei. Und da sind nicht einmal Antonio Rüdiger und Toni Kroos, also von Real Madrid, unter diesen Top 10 dabei. Das heißt also, diese individuelle Qualität ist ja ohnehin vorhanden. Aber wichtig ist, und genau das, was dann Julian Nagelsmann erkannt hat, was halt unter Hansi Flick nicht mehr war, es war keine Mannschaft. Und allein, wenn du diesen Mannschaftsgedanken hegst und pflegst, kannst du ihn ja auch übertragen nach außen und hast auch dementsprechend auch eine Außendarstellung. Und mit der wird sich dann ein Fan, ein deutscher Fan letztendlich auch viel besser
identifizieren.
Genau.
Diese Denkpause habe ich gerade nervös gemacht. Ich habe gesagt, okay, jetzt bricht der Philosoph aus Toni heraus.
Sehr schön. Was würdest du denn jetzt nach dem Ungarn-Spiel, nach dem Schottland-Spiel mit Blick auf das Schweiz-Spiel, wo Julian Nagelsmann ja auch schon gesagt hat, also Gruppensieger wollen wir werden, weil das auch ein Statement natürlich nach außen setzt, ein Statement an die Konkurrenz, die dann vielleicht kommt. Würdest du sagen, muss jetzt noch nachgelegt werden, damit dieses Statement auch ordentlich Nachdruck erhält? Also, dass ein klarer Sieg dabei rauskommt und dann am Ende eine wirklich souveräne Gruppenphase abgeschlossen werden kann.
Du meinst nachgelegt in welcher Form, dass man jetzt aufstellungstechnisch anders agiert?
Ja, oder aufstellungstechnisch vielleicht gar nicht, aber wo auf dem Platz noch justiert werden muss, wo du noch Problemstellen erkannt hast, die vielleicht gegen die Schweiz, also ein besseres Team als die Ungarn, noch was schief gehen könnte.
Ja, ich glaube, es ist wichtig letztendlich, gerade im Punkto Restverteidigung, wenn du vorne attackierst und wenn du vorne ins Gegenpressing gehst nach Ballverlust, deine Restverteidigung besser zu organisieren. Das sind einfach nochmal so ein paar taktische Feinheiten, die dann wirklich Trainersache sind. Das hat man gestern in zwei, drei Situationen gesehen, wie sich Ungarn dann trotzdem aus dem Druck sehr gut befreien konnte und dann plötzlich irgendwie die rechte Seite komplett offen war oder über die linke Seite offen war. Und das hat man dann auch durchaus in diesen Griechenland-Spielen und auch in dem Ukraine-Spiel sehen können. Und die kannst du innerhalb von zwei Wochen nicht abstellen. Aber das wird sicherlich von Training zu Training viel besser. Und das sind letztendlich nur noch so die einzelnen Sachen, die ich angehen würde und vor allem auch das Verteidigen von Standardsituationen. Das hat man gestern auch gesehen, dass man so nichts gegen den Freistoß von Szoboszlai, der direkt kommt, aber allein die Ecken der Ungarn oder die Freistöße der Ungarn, die waren doch schon relativ gefährlich, gerade auch was den zweiten Ball angeht, da einfach nochmal positionstechnisch anders zu arbeiten. Ich finde, was das Offensivspiel angeht, und vor allem, was der Output an Chancen angeht, finde ich wirklich fast schon perfekt. Also du wirst auch gegen große Teams wahrscheinlich nicht viele Chancen bekommen. Also Schottland-Spiel klammer ich komplett aus. Aber solltest du gegen Spanien spielen, die schlagbar sind, wie ich finde, auch oder Italien, egal wer zum Beispiel im Viertelfinale, dann, ich denke jetzt mal einen Schritt weiter, solltest du ins Viertelfinale kommen, dann kommen ja wirklich die großen Gegner. Das wird dann auch immer schwieriger, logischerweise. Aber wichtig ist natürlich dann die Mannschaft, die aus wenig viel macht. Das heißt also, die dann für ein Tor nicht fünf Chancen braucht, sondern vielleicht einfach mal zwei Chancen braucht.
Ja, die möglichen Gegner im Achtelfinale, wenn es denn mit dem Gruppensieg klappen sollte, Slowenien, Dänemark, Serbien oder England, wobei wir mal davon ausgehen, dass die Engländer vielleicht die Gruppe gewinnen. Toni, du bist Premier League-Experte. Wie hast du die Engländer gesehen? Haben die dich negativ überrascht, vor allem die zweite Hälfte?
Ich will die individuelle Qualität der Engländer überhaupt gar nicht in Frage stellen, denn die ist wahrscheinlich mit den Franzosen ganz oben anzusiedeln. Was mich allerdings überrascht hat, ist, dass dort ich eine gewisse fehlende Frische erkannt habe. Also gerade in der zweiten Hälfte, ich weiß nicht, ob das irgendwie Taktik war von Gareth Southgate, war die Mannschaft schon relativ platt. Und das merkt man immer wieder dann trotzdem an diesen englischen Mannschaften, dass so eine Saison dann trotzdem lang gehen kann. Auch im Falle von Jude Bellingham, der hat fast alle Spiele bei Real Madrid bestritten, lange Champions-League-Saison bis zum Ende dabei gewesen. Es scheint offensichtlich an diesem Gerücht was dran zu sein, dass so eine lange Saison einfach fatal werden könnte für ein englisches Nationalteam, egal wie gut es bestückt ist. Aber dass es schon im ersten Spiel auffällt, wow, das hat mich echt überrascht.
Das sieht man doch an dir, ne? Lange Saison gehabt und jetzt im Urlaub, ja, das brauchst du ja zum Batterieaufladen, das sei dir ja auch gegönnt, ja. Während unser eins natürlich noch weiter mal lochen muss, ne? Aber das ist ja nicht zu ändern.
Augen auf bei der Berufswahl, ne?
Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Wann geht's denn für dich hier wieder weiter, Saison? Wann musst du denn wieder bei Sky am Moderationstisch stehen?
Ja, prinzipiell geht es ja dann eigentlich mit dem Beginn der Saison los. Ne? Die zweite Bundesliga beginnt ja schon früher, dann kommt ja das große Pokalwochenende. Wir sprechen ja da schon von August. Davor sind eigentlich nur so ein paar organisatorische Dinge zu klären, wie wir in die neue Saison gehen. Aber prinzipiell, dadurch, dass wir ja kein Whiteholder sind für die Europameisterschaft, sind wir jetzt mal auch frei.
Das ist schön, das seid ihr gegönnt.
Definitiv. Und deshalb danken wir dir auch nochmal ganz besonders, dass du deinen Urlaub dann auch unterbrochen hast, um mit uns über die EM zu sprechen. Das wissen wir sehr zu schätzen.
Ja,
vielen Dank. Für eine Premiere macht man es gerne, ne? Ja.
Definitiv. Und du darfst auch natürlich, sage ich auch in Pitts Namen, gerne wiederkommen. Wir werden ja auch in der nächsten Saison sicherlich noch ein bisschen podcasten. Pitt, der Hinweis, wenn den Leuten das gefällt, sollen sie gerne abonnieren, kommentieren, ja, weitersagen.
Und auf www.feverpitch.de gehen, da kann man den Newsletter abonnieren, kostenlos natürlich, und dann weiß man Bescheid, was am Tag so gelaufen ist. Jeden Tag gibt es dort alle Bilder übrigens von der Europameisterschaft. Also wer am Abend verpasst hat, wie da die Spiele ausgegangen sind, die Tore sehen möchte, morgens setze ich den Link, wo man diese Tore sehen kann, im Newsletter um 6.10 Uhr.
Und zwar im Video und nicht gemalt von Javier Caceres.
Das wäre doch mal eine Aktion, wenn wir jedes Tor malen würden mit dem Bleistift, ja. Aber nein, schon Live-Bilder und von den Kollegen richtig kommentiert.
So soll es sein. Danke euch beiden.
Super, und alles danke Gute. Euch. Bitte dir noch viel Spaß, danke, auf der anderen Seite des, ja, Homegrounds. Das ist noch lange.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Kennst du das? Du bist morgens in Eile, ziehst schnell dein Lieblingsshirt an, schnappst dir einen Kaffee und zack, ein Fleck. Keine Panik, Persil Discs retten den Tag. Mit ihrer kraftvollen Formel beseitigen sie selbst die hartnäckigsten Flecken. Für tiefenreine Wäsche. Einfach die Disc in die Trommel werfen. Und der Rest? Das macht deine Waschmaschine. Weil du immer dein Bestes gibst. Probier jetzt die besten Discs von Persil. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.